Da könnte sich ganz schön was tun in der nächsten Zeit bei der Therapie des Gebärmutterhalskrebses, also des Cervixkarzinoms. Wir haben uns dazu zwei neue Studien angeschaut, die sehr interessante Ergebnisse liefern.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt's immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Mittwoch, der 30. Oktober.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Und diese beiden fast parallel gelaufenen Studien jetzt im Lancet veröffentlicht. Wir haben uns dazu auch länger mit Matthias Beckmann unterhalten. Er ist Direktor der Frauenklinik am Universitätsklinikum in Erlangen-Nürnberg. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, da gibt es einiges zu besprechen. Insofern holt euch doch jetzt den ersten Kaffee des Tages. Dann kommen wir ganz schnell ins Thema rein. Beim Cervixkarzinom hat sich ja schon ganz, ganz viel getan. Wenn man da jetzt gar nicht so fürchterlich lange zurückschaut in die 70er Jahre, dann war das damals der häufigste maligne Tumor bei Frauen. Und da hat sich aber so viel in Therapie und auch Prävention getan. Ja, ich sage nur Sachen wie HPV-Impfung, Früherkennungsmaßnahmen etc., dass dieses Karzinom inzwischen auf die 13. Stelle der Häufigkeitsskala gerutscht ist, bei Frauen quasi. Heute macht das Cervixkarzinom knapp 2% an Anteil aus von allen Malignomen, an denen Frauen erkranken können. Zuletzt gab es hier in Deutschland 4.400 Neuerkrankungen im Jahr und so ein bisschen mehr als 1.500 Todesfälle. Also auch ja, natürlich, das ist immer noch ein Karzinom, was tötet. Eine von 340 Patientinnen erliegt einem Cervixkarzinom. Mittleres Alter der Erkrankung liegt so um die 40 Jahre. Und am häufigsten kommt das lokal fortgeschrittene Cervixkarzinom in seiner Hochrisikoform vor. Primäre Therapie ist nach wie vor Operation und oder in Kombination mit einer Radiochemotherapie. Aber da könnte sich, wie gesagt, jetzt was ändern, denn wir haben zwei neue Studien, die auch zwei neue und verschiedene, vor allen Dingen Ansätze untersucht haben. Zum einen, erster Ansatz war, hilft eine zusätzliche neoadjuvante Chemotherapie vor der Radiochemotherapie. Das war die sogenannte Interlace-Studie. Und der zweite Ansatz hat untersucht, hilft es, wenn man zusätzlich in der Radiochemotherapie einen Checkpoint-Inhibitor gibt, und zwar das Pembrolizumab. Das war die Keynote A18-Studie. Und mit der fangen wir jetzt an, die schauen wir uns sofort genauer an. In der Keynote A18-Studie haben über 1.000 Patientinnen, Hochrisikopatientinnen wohlgemerkt, teilgenommen. Die hatten alle ein neu diagnostiziertes, zuvor natürlich nicht behandeltes, lokal fortgeschrittenes Hochrisiko-Gebärmutterhalskarzinom. Sie wurden randomisiert, Verhältnis 1:1, haben entweder Pembrolizumab oder ein Placebo bekommen, in Kombination jeweils mit der etablierten Standard-Radiochemotherapie. Soweit so klar. Mediane Nachbeobachtungszeit war auch ganz gut lange, 30 Monate und natürlich primärer Endpunkt, das Gesamtüberleben. Wie sah das aus? Die 36 Monats Gesamtüberlebensrate lag in der Pembrolizumab-Gruppe bei fast 83%, also sehr hoch. In der Placebo-Gruppe hatten wir immer noch 36 Monats Gesamtüberlebensrate von 75%, aber schon deutlich weniger. Das Risiko zu sterben war, wenn man das jetzt so ausrechnet, um 33% in der Pembrolizumab-Gruppe verringert. Und das nehme ich doch sehr gerne mit. Ja? Ein Drittel mehr Chance, weiterzuleben. Und jetzt gleich weiter zur Interlace-Studie. Die war ein bisschen kleiner. Da haben 500 Patientinnen teilgenommen, wurden natürlich auch in zwei Gruppen eingeteilt. Einmal Standard-Radiochemotherapie und zweite Gruppe diesmal die Radiochemotherapie, aber die vorgeschaltete Neo-Adjuvans. Die bekamen also einmal wöchentlich intravenös Carboplatin und Paclitaxel zusätzlich. Über 6 Wochen. Primäre Endpunkte waren hier 2, nämlich einmal das progressionsfreie Überleben und das Gesamtüberleben. Und nach einer medianen Nachbeobachtungszeit, die war hier auch deutlich länger, nämlich 67 Monate, lag das progressionsfreie 5-Jahres-Überleben bei 72% in der Neoadjuvanzgruppe und bei 64% mit alleiniger Radiochemotherapie. Also auch da guter Unterschied. 5-Jahres-Gesamtüberleben lag sogar bei 80% in der Gruppe, die Neoadjuvanz und Radiochemotherapie bekommen hatte, und bei 72% in der Gruppe nur mit Radiochemotherapie. Und natürlich mussten wir diese Ergebnisse dann diskutieren mit unserem Experten Matthias Beckmann, denn der konnte dazu natürlich auch noch ein bisschen praktische klinische Einschätzungen und Einordnung in unserem Team geben. Zunächst einmal meinte er aber grundsätzlich, sind hochwertige, exzellente Studien. Sie sind methodisch einwandfrei gemacht. Also er fand die wirklich super. Und er sagte auch, wir sehen deutlichen, statistisch signifikanten Benefit in beiden Studien. Aber sie wurden ja parallel gemacht, das hatte ich auch am Anfang schon gesagt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, welcher eingeschlagene Weg ist denn der richtige? Denn er sagte auch, wenn man das jetzt weiterdenkt, wäre natürlich die Vision, wir induzieren vor einer Radiochemotherapie mit Chemo und zusätzlichem Checkpoint-Inhibitor. Ziehen das durch während der Radiochemo und machen es dann nochmal als Erhaltungstherapie. Das ist ja eigentlich die Idee dahinter. Wir sind jetzt eben in dieser Phase, wo jede Studie gerade so kleine Bausteine dazu beisteuert, aber die maximal mögliche Strategie, nach der suchen wir noch. Und er thematisierte auch, und das habe ich bis jetzt euch leider verschwiegen, holen wir aber nach, die unerwünschten Nebenwirkungen. Und die waren in beiden Studien doch deutlich da und machten auch wirklich Probleme. Bei der Interlace-Studie, also bei der Chemotherapie vor der Radiochemotherapie, war das Hauptproblem die Leukopenie und auch die Übelkeit. Denn, ich hatte ja gesagt, da wird Carboplatin gegeben, ist ein Platinderivat, und das wusste unser Experte auch ganz klar, das macht Übelkeit, damit muss man rechnen. In der anderen Studie, in der Keynote, war, wie er berichtete, auch die Diarrhoe als Hauptproblem und immunassoziiertes Problem bei der Hälfte der Patientinnen da. Und da betonte er auch, das waren manchmal auch Sachen, die wir sonst gar nicht so unbedingt sehen, zum Beispiel auch eine Schilddrüsenproblematik. Ja, 20% entwickelten eine Unterfunktion, 10% eine Überfunktion. Und das, darf man auch nicht vergessen, führte bei einer erheblichen Zahl der Teilnehmerinnen zu einem Therapieabbruch. Das heißt, eventuell kann man da dann auch gar nicht so aggressiv behandeln, wie man eigentlich wollte, und muss den Checkpoint-Inhibitor dann doch wieder rausziehen. Und weiter war es ihm ein Anliegen zu betonen, ja, da müssen Sie eben genau hinschauen. Wenn man mit Checkpoint-Inhibitoren therapiert, muss man früh die Patientinnen mit Nebenwirkungen identifizieren, um dann auch zu intervenieren. Das bedeutet, man braucht eine maximal gute Überwachung. Und daher dann auch die weiterführende Frage von ihm, ja, wer macht denn dann die Therapien ganz konkret? Findet das in der Praxis statt oder in der Klinik? Wenn es in der Praxis stattfinden soll, ist dann die 365 Tage, 24 Stunden am Tag besetzt, weil natürlich sollten sich die Patientinnen, die Betroffenen dann von Nebenwirkungen auch ganz schnell melden, damit man diese Nebenwirkungen auffangen kann. Sonst geht das Ganze in eine falsche Richtung. Das heißt, fasst er zusammen, die komplexen Therapien, gerade die Immuntherapien, brauchen eine sehr gute Rundumversorgung. Und natürlich muss man auch dementsprechend aufklären. Ja, muss man den Patientinnen sagen, wenn sie 6 Durchfälle haben, dann kommen sie bitte sofort. Wenn sie Atemnot haben, dann kann das eine allergische Pneumonitis sein, gab es auch als Nebenwirkung, oder eine chronische Schilddrüsenentzündung. Und wenn der Herzschlag über 140 steigt, muss man natürlich auch in der Häuslichkeit erstmal irgendwie drauf kommen, dass man so einen hohen Puls hat. Dann, sagte er, muss man auf die Schilddrüse gucken mit TSH und so weiter. Das alles muss mit einbezogen werden, wenn man diese Therapien anpasst. Also, da dürfte durchaus noch mal was kommen an Therapieänderungen, Änderungen wirklich auch der Standards. Ich bin mir sehr sicher, dass wir dann auch darüber bei der Dosis Wissen berichten werden. Wenn ihr die Folge nicht verpassen möchtet, dann abonniert doch jetzt gleich unseren Podcast. Dann kriegt ihr die Nachricht immer, wenn eine neue Folge rauskommt, soweit ihr das nicht sowieso schon getan habt. Und ich glaube, ich mache jetzt gleich mal den Vorsorgetermin bei meiner Gyn aus.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apotheken Umschau Pro.